Nie wieder ist mir auf so kleinem Raum eine so große Zahl von Käuzen und Originalen begegnet wie im alten Prager Tagblatt. Nie wieder eine so einzigartig aus Witz und Wachheit, aus Begabung und Können gemischte Atmosphäre. Max Brod hat sie in seinem Roman »Rebellische Herzen« festzuhalten versucht. Es ist ihm, fürchte ich, nicht ganz geglückt. Und es wird wohl auch mir nicht glücken. Denn ein fundamentaler Wesenszug dieser Atmosphäre lag ja eben in der unnachahmlichen, unverwechselbaren persönlichen Note derer, die sie schufen, im Gehaben eines jeden Einzelnen, in seinem Tonfall, seiner Terminologie, in den Geschichten, die von ihnen kursierten und die einem neu hinzugekommenen, wenn man ihn für würdig befand, von den Altvorderen erzählt wurden. Das kam einer Art Geschichtsunterricht gleich oder der Einführung in eine geheime Ordensbrüderschaft. Man musste nicht nur über Rang und Leistung, über Eigenheiten und Marotten der jetzigen Redakteure Bescheid wissen, sondern auch über die ihrer Vorgänger. Sonst gehörte man nicht dazu, sonst war man ein Externist im zweifachen Sinn des Wortes. Eine dieser Geschichten handelte von Dr. Rabe Jenkins, dem riesenhaften, in jeder Hinsicht ungefügen Chef der Sportredaktion, der nicht zuletzt für die chaotische Unordnung in seinem Zimmer berühmt war. Sie soll während der wirren Umsturztage des Jahres 1918 bewirkt haben, dass das Gebäude des Prager Tagblatts von der Plünderung durch eine Horde tschechischer Radau-Nationalisten verschont blieb. Die Eindringlinge rissen als erstes die Tür zu Rabes Zimmer auf und machten angesichts des wüsten Bildes, das sich ihnen bot, mit den Worten kehrt: Hier waren wir schon. Als Herausgeber des Prager Tagblatts zeichnete Dr. Rudolf Keller, der dieses Amt jedoch als lästige Nebenbeschäftigung zu empfinden schien. Sein Hauptinteresse galt einem schwer zugänglichen Gebiet der Biochemie, auf dem er sich durch eine grundlegende Arbeit größeres Ansehen verschafft hatte, als er es unter seinen Redakteuren genoss. Er mischte sich nur ganz selten in redaktionelle Angelegenheiten ein, war mit seinen Gedanken meistens anderswo und Zerstreutheit gehörte zu seinen hervorragenden Eigenschaften. Fast hätte er, auch äußerlich mit seiner hohen, immer ein wenig vorgebeugten Gestalt und dem von einem wirren Haarkranz umrahmten Gelehrtenkopf, eine Vorlage für die Witzfigur des zerstreuten Professors abgeben können. Nur dass die Gedankensprünge, zu denen seine Zerstreutheit ihn trieb, sich bei näherem Zusehen als völlig logisch und folgerichtig erwiesen. Ein leuchtendes Beispiel dafür ergab sich im Februar 1934, als er den missglückten Aufstand der österreichischen Arbeiterschaft gegen das Dollfuß-Regime zum Anlass eines seiner seltenen Leitartikel nahm und den sozialdemokratischen Führern unverblümt vorwarf, sich in die Tschechoslowakei abgesetzt zu haben, während die von ihnen verlassenen Schutzbündler in aussichtslosem Kampf auf den Barrikaden standen und starben. Das waren schärfere Töne, als man sie vom liberalen Prager Tagblatt gewohnt war und als sie der politischen Linie des Blattes entsprachen. Am nächsten Tag erschien denn auch eine Abordnung der im Parlament vertretenen Deutschen Sozialdemokratischen Partei bei Dr. Keller, um Beschwerde zu führen. Keller, längst wieder mit anderen Dingen beschäftigt, lauschte den maßvollen, jedoch entschiedenen Vorwürfen des Delegationsführers ohne Widerspruch, lauschte nun schon ein wenig abwesend noch einem zweiten und dritten Delegierten. Dann holte er Atem und brachte seine Entschuldigung vor. Meine Herren, Sie wissen doch, wie es in einer Redaktion zugeht, besonders an einem so aufregenden Tag, da herrscht ein entsetzliches Durcheinander, die Meldungen überstürzen sich, man weiß gar nicht, wo man zuerst hinhören soll. Meine Herren, da kann es schon passieren, dass man einmal die Wahrheit schreibt. Als im Hause ruchbar wurde, dass Harry Klepetar, einer der jüngeren politischen Redakteure, vor der Verehelichung stand, öffnete sich plötzlich die Tür zu seinem Zimmer. Dr. Keller steckte den Kopf herein und sagte: Sie heiraten, Kleppe? Sie werden sich wundern. Damit schloss er sowohl die Türe als auch die Gratulation. Ich selbst kam mit dem Prager Tagblatt Ende der 20er Jahre in Berührung, beinahe von der Schulbank weg, einige Jahre nachdem ich mit meiner Familie aus Wien nach Prag übersiedelt war und knapp nach meinem Durchfall bei der Matura. Die Leitung der Kulturredaktion lag damals in den Händen Max Brods. Er hatte ein paar Gedichte und Kurzgeschichten von mir angenommen, lud mich zu einer Besprechung ein und stellte mich dem Chefredakteur Dr. Blau vor, der an meinen Beiträgen Gefallen fand und mich zur ständigen Mitarbeit aufforderte. Sie gedieh nach und nach zu einer regelrechten Redaktionstätigkeit und später zum Posten eines Wiener Kulturkorrespondenten. Rudi Thomas, der geschäftsführende Stellvertreter Dr. Blaus, dem ich zur weiteren Verwendung übergeben wurde, wollte mir offenbar die Lyrik und die ganze Literatur abgewöhnen und einen Reporter aus mir machen. »Auf Rotationspapier gehört sich keine Kunst«, pflegte er zwischen halb geöffneten Lippen hervor zu säuseln. Er sprach immer sehr leise, aber mit unüberhörbarem Nachdruck und in ebenso unüberhörbarem Pragerisch, also unter sorgfältiger Umgehung jeglichen Umlauts. Die Wendung »gehört sich« war übrigens kein transitiv verstümmeltes »gehört«. Thomas wollte nicht etwa sagen, dass Kunst nicht auf Rotationspapier gehört. Er meinte tatsächlich, dass dergleichen eine Ungehörigkeit im Sinne schlechter Manieren sei. Und er meinte das im Interesse des Rotationspapiers, nicht der Kunst. Für die hatte er nicht viel übrig. Der Journalismus ging ihm über alles. Und vollends vor den Jüngern der Literatur empfand er keinerlei Hochachtung. Sie waren, was dem Niveau und dem Ansehen des Prager Tagblatts nicht geschadet hat, unter den Angehörigen der Redaktion zahlreich vertreten. Jeder Zweite konnte sich mit einer Buchpublikation ausweisen. Auch ich durfte mich mit meinem Erstlingsroman vom Schüler Gerber alsbald zu ihnen zählen. Und schließlich war es auch bei dem allseits nicht besonders geschätzten Feuilleton-Redakteur Otto Rosenfeld soweit. Nachdem er den Senf aus seinem Namen eliminiert hatte, veröffentlichte er unter dem Pseudonym Otto Röld einen Roman und stellte sich mit einem Widmungsexemplar bei Thomas ein. »Du darfst aber auch in Zukunft mit mir wie mit deinesgleichen verkehren«, ließ er sich nach der Überreichung leutselig vernehmen. Thomas maß ihn mit einem geringschätzigen Blick. »Das könnte dir so passen«, sagte er. In Wahrheit sagte er, wie es das Prager Deutsche heischte, nicht könnt, sondern möcht. Ja, er sagte genau genommen möcht und fügte noch ein halblautes »Du Blädian« hinzu.